Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 16. Folge ist Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG, im Gespräch mit Professor Dr. Armin Grau, Bundestagsabgeordneter Bündnis 90 Die Grünen. Als Arzt war er in verschiedenen Krankenhäusern tätig, bevor er in die Politik wechselte. Seit 2021 ist er Mitglied des Deutschen Bundestages. Der Rheinland-Pfälzer ist eine der maßgeblichen Stimmen seiner Partei, auch in der Krankenhausreform.
Ja, herzlich willkommen, lieber Herr Professor Grau. Ich freue mich, dass wir heute mit Ihnen diese Podcast-Reihe fortsetzen können, dass ich mit Ihnen das Gespräch führen kann. Wir kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit in Rheinland-Pfalz. Sie waren dort lange Jahre als Chefarzt einer großen Neurologie in Ludwigshafen in einem Maximalversorger tätig, waren zeitweise auch ärztlicher Direktor in diesem Krankenhaus, haben also viel Erfahrung und sind jetzt seit dem Jahr 2021 im Deutschen Bundestag und wollen diese Erfahrung, die Sie in der Vergangenheit gesammelt haben, jetzt nutzen, um gute Gesundheitspolitik voranzubringen. So habe ich Sie immer wahrgenommen. Und insofern bin ich sicher, wir werden noch einige interessante Themen heute besprechen können. Ich will Ihnen gerne Gelegenheit geben, auch selbst noch ein paar Sätze zu sich zu sagen, sich den Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen vorzustellen.
Ja, lieber Herr Gass, vielen Dank für die Einladung, für das Gespräch heute, was ich sehr gerne mache. Ja, ich war jetzt fast 20 Jahre Leiter der Neurologischen Klinik in Ludwigshafen, davor 16 Jahre an der Uni in Heidelberg. Und diese ärztliche Zeit hat mich dazu eben auch dann bewogen, jetzt in den Bundestag zu gehen. Ich bin schon sehr lange politisch aktiv, zwar nicht ganz durchgängig. Ich bin vor 40 Jahren nach dem Physikum mal hier in Berlin zu den Grünen gekommen und war jetzt so in den letzten 15 Jahren in Rheinland-Pfalz auch politisch, kommunalpolitisch und auch gesundheitspolitisch dann aktiv und will jetzt meine Erfahrungen aus der praktischen ärztlichen Tätigkeit im Krankenhaus, niedergelassen war ich nie, mitnehmen und wirklich tatsächlich dann mitwirken, um Gesundheitspolitik hier voranzubringen.
Ja, Sie haben einen hohen persönlichen Anspruch. Sie haben es zum Ausdruck gebracht. Sie wollen mitgestalten, soweit man das kann, als Abgeordneter. Jetzt sind so knapp die ersten 2 Jahre rum, nicht ganz, 1,5 Jahre. Wie ist denn so Ihr erster Eindruck? Gibt es schon Desillusionierung oder sind Sie noch sozusagen voller Tatendrang und sind Sie guter Dinge, dass das, was Sie sich vorgenommen haben, tatsächlich auch gelingen kann in dieser Legislaturperiode?
Natürlich ist es so, dass es im politischen Alltag immer Aufs und Abs gibt. Es gibt nicht immer sonnige Tage, das ist nirgendwo so im Leben. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich bin keineswegs desillusioniert. Ich habe jetzt immerhin die Chance, in dieser Legislaturperiode als Teil einer Regierungsfraktion teilzunehmen. Ich bin Berichterstatter für das Thema Krankenhauspolitik, ambulante Versorgung, sektorübergreifende Versorgung, habe im Gesundheitsbereich damit eben sehr wichtige Themen als Berichterstatter, zusätzlich noch im Umweltbereich Aufgaben, aber der Schwerpunkt liegt ganz klar im Gesundheitsbereich für mich. Und es ist eine echte Chance jetzt und ich sehe einfach, dass der Zug fährt in die richtige Richtung für mich und das beflügelt mich schon auch. Natürlich könnte vieles einfacher und schneller gehen. Es ist sehr kompliziert, gerade die Krankenhausreform, über die wir ja noch sprechen werden sicherlich, ist kompliziert, einfach weil auch 16 Bundesländer mit an Bord sind und man sich einigen muss. Aber wir fahren im Prinzip in die richtige Richtung.
Wir haben es ja angesprochen, Sie kommen ja mit der Erfahrung, mit der sehr langjährigen Erfahrung als Krankenhausarzt, auch als in leitender Funktion jetzt hier in den Bundestag, sind in den Bundestag gekommen. Was war so der konkrete Antrieb? Also was waren die Erfahrungen ein Stück weit, die Sie gemacht haben in Ihrer Tätigkeit im Krankenhaus, wie Sie gesagt haben, da will ich jetzt was verändern, da müssen wir mittel- und langfristig andere Wege gehen für die Mitarbeiter, für die Patienten. Was sind da so konkrete Ziele, die Sie sich vorgenommen haben und wo Sie gesagt haben, da liegen Dinge im Argen oder da läuft manches nicht so, wie es laufen sollte und da will ich gerne mitgestalten?
Also ich habe da vor allem zwei Motivationslinien. Ich habe im Laufe der Nullerjahre, nachdem ich an 2 Kliniken die DRGs eingeführt habe und am Anfang auch durchaus ein Befürworter war dieser damaligen Reform, weil der Zustand vorher nicht besser war, im Gegenteil, er war eigentlich auch mit sehr vielen Fehlanreizen, bin ich dann doch am Ende der Nullerjahre zu der Erkenntnis gekommen, dass wir bei der DRG-Einführung ein paar Fehler gemacht haben. Und ich habe mich dann entschieden, einfach da auch auf den verschiedenen politischen Ebenen darauf hinzuwirken, dass wir eine Krankenhausfinanzierungsreform kriegen. Auch eine Krankenhausstrukturreform, das ist eine meiner Haupttriebfedern gewesen. Ich habe schon seit den frühen 10er-Jahren dafür geworben, Vorhaltekosten rauszunehmen und extra zu finanzieren. Das ist die eine Triebfeder gewesen. Und die andere Triebfeder war, dass wir im Krankenhaus immer wieder Patienten hatten, wo wir uns gefragt haben, was wird jetzt aus denen? Die haben komplexe Krankheitsbilder. Die haben zum Teil noch nicht fertig diagnostizierte Krankheitsbilder, wo man nochmal nachhalten muss, mal gucken muss, wie geht das weiter. Und ich hätte mir immer so gewünscht, eine Tagesklinik zu haben oder mehr Zugang zur ambulanten Versorgung, um an bestimmten Patientengruppen dran zu bleiben. An manchen Patientengruppen auch nur phasenweise. Bei den Schlaganfallpatienten zum Beispiel haben wir jetzt ein Nachsorgeprogramm aufgelegt im Rahmen des Innofonds. Das haben wir von Ludwigshafen aus initiiert, weil ich auch da fand, viele Patienten brauchen eine intensivere Nachsorge im Übergang in die ambulante Versorgung, wo sich die Kliniken mit der Schlaganfallkompetenz auch beteiligen können und sollten. Und das geht dann nicht auf Jahre hinaus, das geht nicht, das schafft ja eine Klinik auch nicht, aber vielleicht 6 Monate, für andere Patienten 12 Monate. Mal in Kontakt bleiben, gucken, wie ist die Risikofaktoreneinstellung, wie ist die Medikation, entsteht da eine Depression, entstehen Angstzustände. Es gibt so viele mögliche Komplikationen, Sturzgefährdung. Und da brauchen wir eine stärkere Verzahnung ambulant-stationär. Und das war die zweite Haupttriebfeder, wo ich gesagt habe, da muss ich dringend im Patienteninteresse etwas tun. Mhm.
Thema Finanzierung, Struktur, Reformen, kommen wir gleich mal noch drauf zu sprechen. Ich will zunächst mal noch den Bogen etwas breiter schlagen zu der wahrscheinlich größten Herausforderung, vor der wir stehen im Gesundheitswesen. Das ist, glaube ich, unwidersprochen der demografische Wandel. Wir haben deutlich weniger junge Menschen, die neu in den Beruf einsteigen. Wir haben viele, die jetzt an der Schwelle zur Verrentung stehen. Und wir werden in 10, 15, 20 Jahren etwa 20% mehr Menschen haben, die 80 Jahre und älter sind. Das heißt, steigender Versorgungsbedarf, das ist absehbar. Ältere Menschen haben eine höhere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens. Ob das ambulant oder stationär ist, sei dann mal dahingestellt, als das bei jüngeren Menschen der Fall ist. Und die Zahl nimmt deutlich zu. Gleichzeitig sinkt die Anzahl der jungen Menschen. Wir werden das nicht durch Migration, glaube ich, komplett ausgleichen können. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Und wir werden auch nicht anderen Branchen so viele junge Menschen abwerben können oder für uns gewinnen können. Alle anderen stehen ja vor der gleichen Herausforderung und bemühen sich um gute Arbeitsbedingungen, gute, attraktive Beschäftigung. Was sind so Ihre grundsätzlichen Vorstellungen? Welche Weichen müssen gestellt werden, um mittel- und langfristig die richtigen Antworten, die richtigen Strukturen für genau diese größte Herausforderung? Ich habe mal davon gesprochen, das ist so ein bisschen der Klimawandel, der sich insgesamt abspielt, ist im Kleinen und kurzfristiger betrachtet, ist der demografische Wandel im Gesundheitswesen. Was sind so Ihre Überlegungen dazu?
Ja, das Problem beschreiben Sie ja völlig richtig und das Problem hat zwei Seiten. Das ist einerseits die älter werdende Bevölkerung mit mehr älteren potenziellen Patientinnen und Patienten und auf der anderen Seite der Fachkräftemangel. Ich fange mal mit den Patientinnen und Patienten an. Ich glaube, es ist tatsächlich ganz wichtig, mehr Gesundheitsförderung und Prävention zu machen. Das hört sich immer sehr theoretisch an und hat so ein bisschen den Hauch vielleicht des Naiven. Aber es gibt ja ein paar Länder auf der Erde, die haben das vorgemacht, die haben etwas erreicht durch mehr Prävention. Ich denke an die skandinavischen Länder zum Beispiel. Und wir haben bisher ein Gesundheitswesen, das ganz stark den Schwerpunkt im kurativen, diagnostischen setzt. An der Krankheit, die mal entstanden ist. Wir schöpfen die Präventionspotenziale nicht richtig aus, das wissen wir. Und da müssen wir viel, viel mehr reinsetzen, viel mehr Kraft und Energie reinsetzen, müssen Patienten auch mehr aufklären. Das müssen die Gesundheitsbefähigung stärken. Ein Patient muss auch ein bisschen mehr wieder wissen, wann braucht er einen Arzt und wann kann er eben auch mal ein paar Tage abwarten. Ja, und vielleicht auch mal in die Hausapotheke greifen oder mal gar nichts nehmen, aber einfach abwarten. Und das sind alles Dinge, die wir mehr anpacken müssen. Und da ist zum Beispiel der Gedanke des Gesundheitskiosks einer von mehreren. Ja, wir brauchen auch viel mehr Präventionsmodellprojekte aus dem Ball lernen können. Wir brauchen da einen neuen Aufbruch. Das ist die eine Seite.
Das darf ich da gerade mal nochmal nachfragen beim Thema Prävention, bevor wir das verlassen? Ich sehe das wie Sie. Wir müssen tatsächlich versuchen, wenn es eben darum geht, die Inanspruchnahme des Gesundheitswesens perspektivisch zu begleiten. Natürlich in erster Linie auch mal schauen, wo können wir Inanspruchnahme auch vermeiden, im positiven Sinne wohlbemerkt, das, so habe ich Sie verstanden, durch mehr Gesundheitskompetenz der Bürgerinnen und Bürger und gleichzeitig auch, indem Krankheitslast, wenn man es mal so technisch bezeichnen möchte, vermieden wird durch präventive Lebensweise und Ähnliches. Jetzt haben wir ja in der Vergangenheit in Deutschland mit diesen breiten Präventionskampagnen nicht so wirklich viel Erfolge erzielt. Wenn man mal ehrlich ist, da ist immer viel passiert, auch viel öffentlichkeitswirksam. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat sich mal dies und mal jenes vorgenommen. Deutschland raucht immer noch zu viel. Wir haben immer noch zu viel Übergewicht. Und sind Sie da optimistisch, dass uns das gelingt? Oder müssten wir jetzt bezogen auf den tatsächlichen Behandlungsbedarf möglicherweise nicht auch sehr viel mehr Engagement in gezielte individuelle Prävention legen? Was ich damit meine ist, Risikogruppen viel gezielter zu identifizieren, zum Beispiel über Gesundheitsdatennutzung zu erkennen, wer hat wirklich ein konkretes höheres Risiko für bestimmte Erkrankungen oder dafür, dass seine schon vorhandene Erkrankung sich verschlechtert und er damit oder sie stark behandlungsbedürftig, pflegebedürftig wird. Also Gesundheitsdatennutzung ganz intensiv zu betreiben, um dann eben auch gezielt Risikopatienten zu identifizieren und dort anzusetzen. Ist das auch ein Thema, was für Sie relevant ist?
Absolut ist das auch ein Thema. Ich meine, das ist ein Thema, über das könnten wir uns alleine stundenlang unterhalten. Man muss das Verhaltenspräventive und das Verhältnispräventive natürlich angehen. Das heißt, Verhältnispräventiv heißt eben auch, die ganzen anderen politischen Rahmenrichtlinien außerhalb der reinen Gesundheitspolitik mehr in Richtung Gesundheit orientieren. Das ist auch ein weites Feld. Und dann das, was Sie sagen, individuelle Ansprache, ja, und da kann man natürlich auch Gesundheitsdaten dafür nutzen und muss das auch in Zukunft mehr. Und der Punkt, der mir persönlich ganz wichtig ist, einfach weil das auch ein Forschungsinteresse von mir war in den letzten Jahren, wir haben ganz große soziale Unterschiede in den Gesundheitschancen und Krankheitsrisiken, ja. Und wir müssen die vor allem gefährdeten Gruppen insbesondere ansprechen. Dort haben wir das höchste Potenzial zu heben, um Erkrankungen ja zuerst mal wirklich im humanistischen Sinne einfach auch zu vermeiden. Und natürlich haben wir dann auch am Ende weniger Probleme in unserem Gesundheitswesen. Wir sparen auch Geld, wenn uns das gelingt. Aber das ist natürlich nicht der erste Antrieb. Und wir haben ganz klar, alleine in Rheinland-Pfalz, wo wir jetzt beide herkommen, haben wir zum Beispiel zeigen können, dass das Schlaganfallrisiko recht deutlich abhängt eben von der sozialen Herkunft. Ja, bis in die soziale Herkunft der älteren Generation hinein. Das vererbt sich fast, oder das vererbt sich tatsächlich eine Art von sozialer Vererbung in Regionen, die sozioökonomisch eher benachteiligt sind, ist einfach die Schlaganfallhäufigkeit deutlich höher als in anderen. Da gibt es deutliche Unterschiede in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, überall, wo man hinguckt. Als ein Beispiel, das ist für andere Krankheiten genauso. Und wir müssen die Gruppen identifizieren, auf die es da ankommt, ja, wo wir Krankheit und nachher Inanspruchnahme eben auch von Krankheitsleistungen, von Gesundheitsleistungen dann verhindern können. Das ist ganz wichtig. Ja.
Sie wollten zu der Herausforderung des demografischen Wandels noch ein zweites Thema ansprechen.
Ja, genau, das ist dann die Leistungsanbieterseite. Und da muss ich sagen, da haben wir einfach zum Teil ineffiziente Strukturen. Das wird ja seit dem Sachverständigengutachten der Nullerjahre immer zu Recht, finde ich, von Über-, Unter- und Fehlversorgung gesprochen. Und das können wir uns nicht leisten. Wir werden das nie optimal hinbekommen, aber wir müssen Über- und Fehlversorgung dringend abbauen, genauso Unterversorgung eben auch abbauen. Und damit müssen wir Effizienzreserven im Gesundheitswesen heben. Ein großer Teil ist Ambulantisierung von Krankenhausleistungen. Ja, das ist ein Riesenthema, damit können wir Personal auch sparen. Die ambulante Behandlung ist weniger personalintensiv als die stationäre. Im Mittel nicht immer, nicht an jeder Stelle, aber im Grundsatz eben schon. Und wir müssen bedarfsgerechte Versorgung machen, indem wir das, was ich vorher schon angesprochen habe, eben auch die beiden Sektoren jetzt wirklich gemeinsam beplanen und die Verzahnung besser hinbekommen. Ja. Effizienzreserven heben. Ja.
Ein wunderbares Stichwort, was Sie genannt haben, da will ich gerne auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Effizienzreserven heben, es ist ja auch ein ökonomischer Begriff, zu Recht, bedeutet ja mit einem vergleichsweise geringeren Ressourceneinsatz gute oder die Ergebnisse zu erzielen, die man erzielen möchte, qualitativ, quantitativ im Gesundheitswesen ist es am Ende gute Patientenbehandlung, die man erreichen möchte. Jetzt bedeutet das ja in dieser konkreten Herausforderung mit möglichst wenig Fachpersonal, was uns ja immer weniger zur Verfügung steht, möglichst gute Patientenversorgung zu ermöglichen, ohne dass man jetzt die Menschen, die dort beschäftigt sind, jetzt überfordert im Sinne von, dass man sie unter einen Stress setzt, weil man sie quasi mit zu vielen Patientinnen und Patienten beschäftigt. Also innovative Prozesse, darum muss es ja gehen. Neben den Strukturen muss es auch um innovative Prozesse gehen. Darüber sind wir uns auch wahrscheinlich einig. Aber jetzt die Frage an Sie als Gesundheitspolitiker der Grünen und in der aktuellen Debatte. Erleben wir nicht genau das Gegenteil von dem, was eigentlich notwendig wäre, indem wir, und das ist jetzt mein Punkt, aus der Politik in den Krankenhäusern immer mehr Strukturvorgaben bekommen, die sich auf einen ganz konkreten Personaleinsatz beziehen. Also wir geben den Krankenhäusern für alle möglichen Leistungskonstellationen, Behandlungskonstellationen immer mehr vor, wie viel Personal sie im Verhältnis zu den Patienten in jeder Beziehung einzusetzen haben. Das fing an bei der Pflege, Personalpflegeuntergrenzen. Das zog sich weiter über die Frühgeborenenversorgung. Wir werden das jetzt wahrscheinlich sehr stark bekommen beim Thema Leistungsgruppen und Mindestanforderungen. Ist das eigentlich ein Weg, der angesichts dieser Problematik mit möglichst wenig Personal gute Ergebnisse zu erzielen, was ja normalerweise unternehmerisch dadurch erzielt wird, dass man Flexibilität einräumt, dass man unternehmerischen Handlungsspielraum einräumt, Innovationen, personalsparende Innovationen zulässt? Ist es nicht genau der andere Weg? Wir sagen denjenigen, die kreativ versorgen sollen, wie viel Personal sie in welcher Situation einzusetzen haben. Wir limitieren doch damit absolut diesen Innovationsspielraum.
Ja, das ist jetzt ein kompliziertes Thema. Ich will mal so sagen, einer der Effekte der Fallpauschalen im Krankenhaussystem war ja gewesen, dass man Pflegepersonal massiv reduziert hat. Mhm. Ich kann das über die 35 Jahre im Krankenhaus klar sagen, das habe ich richtig gespürt. Und ich bin durch diese Effekte, dadurch, dass auch die Pflege ja immer unzufriedener geworden ist mit den Arbeitsbedingungen, ein klarer Befürworter geworden von einem Personalbemessungsinstrument. Dass man sagt, für eine gute Pflege brauche ich so und so viele Menschen. Und ich habe mir auch die wissenschaftliche Literatur dazu studiert und bis in die höchstrangigen Journale hinein gibt es ja Publikationen im New England Journal of Medicine, im Lancet, die zeigen, wenn man bestimmte Schwellenwerte unterschreitet bei der Pflegepersonalausstattung auf den Stationen, also auch im Verhältnis zu Patienten, dann treten signifikant vermehrt Komplikationen auf bis zu einer vermehrten Mortalität. Mhm. Und das ist einfach so, man muss sich schon klar machen, für eine qualitativ gute medizinische und pflegerische Versorgung brauche ich immer einen bestimmten Personaleinsatz. Ohne das geht es nicht. Wenn ich vorher so technisch vielleicht gesagt habe, Effizienzreserven heben, dann meine ich auf gar keinen Fall dieses Hamsterrad, das ich unter diesen DRGs gerade erlebt habe in den Kliniken, noch mal weiter anzuschoppen und noch mal schneller zu machen. Im Gegenteil, wir wollen es ja verlangsamen. Also unter Effizienzreserven heben meine ich, wir müssen die Patienten genau dort und genau so behandeln, wie sie es brauchen. Und da haben wir ein erhebliches Potenzial der Ambulantisierung. Und die wirklich stationär behandelt werden müssen, die müssen auch von ausreichendem Fachpersonal in der Pflege, bei den Therapeuten und bei den Ärzten behandelt werden. Ich bin, das muss ich jetzt auch ganz klar sagen, ein großer Befürworter der Entwicklung bei der Bundesärztekammer und des Marburger Bunds, die auch Personalbemessungsinstrumente in der Ärzteschaft wollen. Ich habe auch dazu publiziert, in der Zeitschrift in der Neurologie haben wir gemeinsam die Chefärzte der neurologischen Kliniken in Rheinland-Pfalz mal ein Papier gemacht, glaube ich 2018, was wir glauben, was eine neurologische Klinik braucht für eine bestimmte Stationsgröße, eine Notambulanz, wie viele Ärzte dort arbeiten müssen. Weil ich schon glaube, wir brauchen Anhaltszahlen dafür.
Ich bleibe trotzdem noch mal bei der These. Ich glaube, es ist für die Hörer auch eine interessante Diskussion an dieser Stelle, was der richtige Weg sein kann. Sie haben gesagt, ja, es darf eine bestimmte Schwelle nicht unterschritten werden. Da bin ich bei Ihnen. Also rote Linien im Sinne von Pflegepersonaluntergrenzen beispielsweise, dass eine Pflegekraft nachts mit 30 Patienten alleine ist. Das sind Dinge, die kann man bei allen innovativen Prozessen dann nur noch schwer aushalten und die sind dann in der Tat grenzwertig. Und da muss man dann auch hinschauen und da muss man auch Regeln treffen. Wir haben ja aber auch sozusagen den Anspruch, den haben Sie ja auch formuliert, gute Versorgung durch gute Personalausstattung zu erreichen. Und wir hatten das jetzt, finde ich, ein schönes Beispiel im Rahmen der Pandemie. Es wurden ja dann die Pflegepersonaluntergrenzen in der Intensivmedizin eingeführt, die im Übrigen ja keine roten Linien waren, sondern die eine Pflegepersonal-Anhaltszahl waren, die vorher in den Leitlinien als gutes Versorgungsniveau diskutiert wurden, nämlich 2,5 Pflegekräfte, und zwar Fachweitergebildete für einen Intensivpatienten. Während der Pandemie wurde das dann noch erhöht auf 2,0 Patienten pro einer Intensivpflegekraft. Vorher waren es 2,5 Patienten pro Intensivpflegekraft. Hat ja auch dazu geführt, dass statistisch die Zahl der möglich zu betreibenden Intensivbetten auf einmal um 4.000 runtergegangen ist. Alle haben sich gewundert. Also wir limitieren, wir haben ganz klar in dieser Situation unsere Behandlungsmöglichkeiten limitiert, indem man diese Anhaltszahlen noch mal verschärft hat, indem sie erst eingeführt wurden und verschärft wurden. Und da stelle ich jetzt tatsächlich noch mal die Frage, können wir diesen Weg tatsächlich so weitergehen? Sie haben gesagt, im Prinzip bei allen Therapeuten halten Sie das für den richtigen Anspruch. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Ergotherapie, ich war bei einer Messe und habe gesehen, wie mit virtueller Realität, mit diesen Brillen Ergotherapie-Patienten behandelt werden konnten, indem sie solche Greifübungen gemacht haben, wo ich nicht mehr einen Ergotherapeuten pro Patient brauchte, der dann da eine Anleitung gemacht hat, sondern das lief dann über diese innovative technische Möglichkeit. Man hat die Patienten angeleitet und so ist es theoretisch möglich, eine ganze Zahl von Patienten quasi zu therapieren in diesem Moment, ohne dass ich einen sehr hohen Personaleinsatz habe. Das sind aus unserer Sicht, jetzt ist jetzt ein kleines Beispiel, in der Intensivmedizin haben wir ja gute Beispiele, wie künstliche Intelligenz beim Thema Diagnostik unterstützen kann. So, all diese Dinge würden wir doch verhindern, den Durchbruch solcher Innovation, wenn wir sagen, aber ihr müsst weiterhin Pflegekraft dürft ihr weiterhin maximal 2 Intensivpatienten behandeln. Und ich mache noch ein anderes Beispiel, da würde mich auch Ihre Meinung interessieren. Ganz besonders krass ist es ja in der Psychiatrie. Wir haben jetzt eine Psychiatrie-Personalrichtlinie, die wirklich über alle Berufsgruppen festlegt, wie viel Pflege und Therapie am Patienten oder für die Patienten zur Verfügung gestellt werden soll. Die Folge davon ist, dass die Träger, die sagen, ihr habt es so gewollt, die Anzahl der behandelten Patienten drastisch reduzieren. Sie setzen deutlich mehr Personal ein für die Patienten, die sie behandeln. Das wird erheblich teurer und es bleiben Patienten dann letztlich unversorgt, die nicht aufgenommen werden können. Das ist die Konsequenz. Und man wird ja auch die psychiatrischen Pflegekräfte und sonstigen Therapeuten nicht beliebig erhöhen können. Also wir limitieren krass, nach meiner Einschätzung, und wir verhindern innovative Prozesse. Müssten wir nicht viel stärker neben diesen roten Linien, über die wir gesprochen haben, dann auf die Ergebnisse der Behandlung schauen, um zu beurteilen, ist das jetzt ein guter Stand oder ist es ein guter Behandlungsprozess? Können wir es uns wirklich leisten, so stark fokussiert auf den Personaleinsatz zu gucken bei dieser demografischen Entwicklung?
Wir sind da in einem Dilemma. Das ist ganz klar so. Aber ich will noch mal darauf zurückkommen, auf die Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Und das stärkste Beispiel ist die Pflege. Die Pflege hat immer höhere Patientenzahlen behandeln müssen. Das Verhältnis zwischen Pflegekraft und Patientinnen ist immer schlechter geworden. Bis Mitte der 10er Jahre etwa zumindest über viele Jahre hinweg. Und das hat dazu geführt, dass die Pflegekräfte dem Krankenhaus oft den Rücken gekehrt haben. Wir wissen ja, wir haben eigentlich genügend Pflegekräfte ausgebildet. Es ist nicht so, dass wir zu wenig ausgebildete Pflegekräfte in Deutschland hätten. Aber viele haben einfach ihrem Beruf den Rücken gekehrt. Und das ist einfach eine Entwicklung gewesen, weil wir nicht aufgepasst haben, dass die Qualität der Behandlung und auch das Ethos der Pflegekräfte, das sie haben, nämlich für gute Behandlung, qualitativ hochwertige Behandlung, das haben wir zu wenig beachtet in dem System. Und da muss man einfach aufpassen. Und das gilt im Grunde genommen für die anderen Berufsgruppen im Krankenhaus ja auch. Das heißt, eine Pflegekraft und die anderen Gesundheitsberufe im Krankenhaus, die müssen immer das Gefühl haben, sie haben ausreichende Zeit. Das ist mal das eine.
Aber bei den Ärzten haben wir doch die aktuelle Situation, wir haben noch nie so ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis, was die Anzahl anging, gehabt wie heute. Noch nie im Krankenhaus. Wir haben noch nie so viele Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus beschäftigt, pro Patient, wie das zurzeit der Fall ist. Trotzdem ist die Unzufriedenheit groß und man erwartet, dass da noch mehr passiert. Ist das realistisch?
Ja, also das liegt natürlich jetzt auch ein bisschen an dem aktuellen Fallzahlrückgang durch Corona, diese 16-17% Fallzahlrückgang, die wir haben in den letzten 3 Jahren. Aber ich will noch mal darauf zurückkommen. Also wir brauchen realistische Personalbemessungsinstrumente. Und keine idealen, wir werden keine paradiesischen Verhältnisse schaffen, das erwarten auch die jungen Menschen, die Gesundheitsberufe ergreifen, nicht. Aber wir brauchen gute Grundlagen. Und wir müssen einfach gucken, dass wir die im Krankenhaus wirklich nur die Patienten haben, die auch wirklich das Krankenhausbett brauchen und die dann ausreichend versorgen. Ich war mal einige Zeit in Amerika und dort war einfach das Pflegekräfteverhältnis, das war auch gerade in Kalifornien, das ist ja bekannt, die haben dort das Verhältnis von 1:5. Das hat man gespürt, das war eine entspanntere Atmosphäre dort, muss man sagen, in einem kalifornischen Krankenhaus in der Pflege. Da werden wir nicht hinkommen, also 1:5, das wird nicht gehen, aber die Richtung, wir haben es einfach übertrieben. Ja? Wir haben oft die Situation gehabt, auf einer 30-Betten-Station in der Neurologie nur 2 Fachpflegekräfte zu haben. Vielleicht noch mit einer Hilfskraft oder so. Ja? Und das ist einfach ein Verhältnis, das geht nicht. Wir müssen da Acht geben. Und die Untergrenzen waren da für mich der falsche Weg. Ihr habt gesehen, wie man da tricksen konnte. Das war einfach, weil auch Monatsdurchschnitte genommen wurden. Das ist der falsche Weg. Wir brauchen wirklich, ich bin ein großer Anhänger der Idee dieses PPR 2.0 und ähnliche Überlegungen in anderen Berufsgruppen auch. Aber jetzt fragen Sie natürlich, verhindert das nicht Innovation? Nein, das muss Innovation gar nicht verhindern. Wenn man nämlich sieht, dass in einer bestimmten Berufsgruppe, Sie haben das Beispiel Ergotherapie gemacht, dass sich hier sinnvoll, dass wir die Grundlage des Handelns sich geändert hat, dass man sinnvolle Innovationen über KI-Techniken, über Digitalisierungstechniken ergreifen kann, dann muss man das einbeziehen. Dann muss der Krankenhausträger eben auch sagen, ja gut, ich wende das an, ja, diese verschiedenen Methoden, und dann wird man das neu bewerten müssen. Aber das ist dann ein kontrolliertes, standardisiertes Verfahren. Ich will überhaupt nicht innovationsfeindlich sein. Im Gegenteil, natürlich kann uns richtig eingesetzte Digitalisierung und KI können uns helfen, die Personalknappheit zu überwinden. Das ist völlig richtig. Auch bestimmte Hilfsmittel in der Pflege müssen mehr eingesetzt werden, um die Rücken der Fachkräfte dort zu schonen. Ja? All das soll mit angerechnet werden können, wenn man das tut. Aber es muss ein transparenter Prozess sein. Und das kann nicht so laufen wie die letzten 20 Jahre.
Ja, ich glaube, es ist deutlich geworden, was Ihre Sorge ist und wo da auch Ihre Erfahrung herkommt. Ich würde gerne nochmal auf Ihre Berufsgruppe, auf die Ärztinnen und Ärzte zurückkommen. Sie haben gesagt, Sie engagieren sich auch beim Marburger Bund. Der hat ja unlängst eine Studie gemacht, wo er festgestellt hat, nochmals kann man sagen, wie viel Bürokratie auf den Ärztinnen und Ärzten im Krankenhaus lastet, wie viel Zeit sie aufwenden müssen, um die ganzen Dokumentationen, Nachfragen des medizinischen Dienstes und so weiter, letztlich auch zu bearbeiten. Ist das auch etwas, was Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen als übertrieben empfunden haben, als Sie noch ärztlich tätig waren und wo Sie sagen würden, das nehme ich auch mit als Abgeordneter in den Bundestag und in die anstehenden Reform, die Debatten, um da auch den Finger in die Wunde zu legen und die notwendigen Dokumentationen auf das zu beschränken, was wirklich erforderlich ist, um Patientensicherheit und angemessene Dokumentation zu ermöglichen. Aber dort, wo es einfach zu weit geht, dass man sagt, also hier müssen wir auch ein Stück weit reduzieren, das ist ja nach meiner Wahrnehmung schon auch ein starkes Anliegen derjenigen, die im Moment ärztlich oder auch pflegerisch tätig sind, die sagen, ich würde lieber meine Zeit am Patienten verbringen als im Stationszimmer, was ja wirklich etwas ist, wo man sagen muss, dafür hat man nicht Medizin studiert oder eine Pflegeausbildung gemacht.
Absolut, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich muss sagen, ich glaube, in den 80er, 90er Jahren, als ich meine Ausbildung hatte, haben wir relativ mehr Zeit am Bett verbracht als heute. Das ist schon so. Ich sehe heute viele Ärztinnen und Ärzte im Computer sitzen und habe schon den Eindruck, ohne dass wir das jemals richtig gemessen hätten und ohne dass ich da jemals Daten gesehen hätte. Aber mein persönlicher Eindruck ist schon, dass der bürokratische Aufwand und die patientenferne Tätigkeit einfach überproportional zugenommen hat. Und da müssen wir abspecken. Da sind ganz viele verschiedene Maßnahmen erforderlich. Und da kann uns die Digitalisierung eigentlich auch helfen. Ich habe jetzt erst ganz am Ende meiner ärztlichen Tätigkeit zum ersten Mal mit einem Laptop eine Visite gemacht. Und ich würde mir wünschen, dass es einfach viel einfacher wird, dann patientennah auch die bürokratische Arbeit zu machen durch ein Spracherkennungsprogramm. Ich habe gerade irgendwas mit dem Patienten besprochen. Ich muss nachher nicht ins Zimmer gehen und das handschriftlich irgendwo eintragen, sondern mit einem Spracherkennungsprogramm an einer ruhigen Ecke auf der Station kurz diktieren, was ist gerade passiert. Ich kann da viel Zeit sparen durch digitale Hilfsmittel und habe immer alle Daten und wichtigen Informationen auf dem Laptop, auf dem Visitenwagen vor mir, kann mir Wege sparen. Also da gibt es viele Hilfsmittel, um da auch die Ärztinnen und Ärzte zu entlasten.
Aber ich höre daraus, Sie würden jetzt nicht sagen, da gibt es auch einen nennenswerten Teil an nicht notwendigen administrativen Aufgaben, die man so als Arzt oder Ärztin zu tun hat, sondern Sie sagen, man müsste es erleichtern, diese administrativen Aufgaben zu erledigen. Die sind eigentlich alle erforderlich, aber durch bessere Digitalisierung könnte man Zeit sparen oder
reduzieren. Die sind gar nicht notwendig. Wir neigen vielleicht auch manchmal zur Überdokumentation. Im Pflegebereich, denke ich, muss man sich wirklich überlegen, ob man da nicht eben auch manches weglassen kann. Und ganz klar gibt es Bereiche, die man wirklich auch reduzieren könnte. Ich denke da auch ganz stark aus meiner Erfahrung nach an den medizinischen Dienst, also diese Abfragen auch von den Krankenkassen, vom medizinischen Dienst, die sollte man weiter reduzieren. Die sind oft sehr störend gewesen im Alltag. Ja,
ja, also wir beschreiben das ja immer, es ist ja eine gewisse Misstrauenskultur im System, die dann eben auch dazu führt, dass diese Dokumentation und die Notwendigkeit und die Nachfragen und so weiter immer stärker zugenommen haben. Aber lassen wir das mal beiseite. Sie haben eben mit Blick auf nach vorne gerichtete Reformen schon mehrmals das Thema der Ambulantisierung am Krankenhaus angesprochen. Da würde ich gerne drauf zu sprechen kommen. Das läuft ja jetzt gerade auch an mit diversen gesetzgeberischen Initiativen. Ich nehme mal das Thema Hybrid-DRGs als Stichwort 115F. Da haben sich jetzt die Selbstverwaltungspartner nicht dreiseitig auf einen Vorschlag einigen können, aber immerhin DKG und GKV haben einen Vorschlag vorgelegt an das BMG. Wir warten jetzt ab, was dort passiert. Ist das aus Ihrer Sicht eine grundlegende Weichenstellung, die auch die Frage entscheidet, ob parallel zu Krankenhäusern möglicherweise kapitalgetriebene Praxiskliniken und ambulante OP-Zentren stehen, die vielleicht lukrative Ambulantisierung aus dem Krankenhaus übernehmen könnten? Muss die Politik darauf achten, dass sowas nicht passiert, dass man die Krankenhausstrukturen, die ja vorhanden sind, die man ja auch in Teilen zumindest erhalten möchte, genutzt werden für diese komplexeren ambulanten Behandlungen? Oder würden Sie das tatsächlich, so wie man das zumindest mal aus der FDP hört, dem Markt dann überlassen, wenn dann ein finanzkräftiger Anbieter vor den Toren eines Krankenhauses ein ambulantes OP-Zentrum eröffnet und die Komplikation dann eben mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus fahren ist, dann ist das eben so. Halten Sie das für einen Weg, den man als Politiker gehen kann oder dem zuschauen kann, dass das vielleicht passiert? Oder muss man da eine klare Linie verfolgen?
Als jemand, der so viele Jahre im Krankenhaus war, habe ich ja immer den Wunsch gehabt, dass wir Krankenhausärzte mehr in der Lage sein sollten, ambulante Leistungen zu erbringen. Weil bei den Krankenhausärzten die Fachkompetenz da ist, bei den Interventionalisten, bei den Operateuren, aber auch in den konservativen Fächern. Und das ist eine ganz wichtige Ergänzung des Leistungsspektrums im Krankenhaus. Wenn wir jetzt sagen, wir ambulantisieren einen bestimmten Teil unserer bisherigen Diagnosegruppen, dann ist meine Idee natürlich schon primär, dass das Krankenhaus auch der Leistungserbringer sein soll. Ich denke da auch dran, dass es so wichtig ist für die Ausbildung der jungen Ärztinnen und Ärzte, denn die findet nun mal im Krankenhaus statt, die wird auch in Zukunft etwas mehr in Praxen vielleicht stattfinden sollen und können. Aber der Hauptschwerpunkt für die Ausbildung ist das Krankenhaus. Und wenn da jetzt ganz bestimmte Bereiche der Versorgung ganz wegfallen sollten, wäre das nicht in meinem Sinne. Aber es gibt natürlich schon auch Bereiche, wo man sagt, naja, hier ist es auch manchmal ganz hilfreich, wenn nochmal neue Versorgungsstrukturen daneben entstehen, weil der Bedarf nicht abgedeckt ist. Da soll auch Neues entstehen können. Aber es ist nun einfach mal so, dass es in den Krankenhäusern baulich durch die Großgeräte einfach schon Strukturen da sind, die sich sehr gut anbieten, dann bestimmte Leistungen jetzt auch ambulant und teilstationär, Tageskliniken und Ähnliches zu erbringen.
Also wir sind sehr gespannt, was das BMG jetzt tut, denn das BMG muss ja jetzt die Ersatzvornahme für diesen Bereich machen. Komplexere ambulante Versorgung, Hybrid-DRGs und wir sind gespannt, wie Sie das dann auch als Abgeordneter und Ihre Fraktion mitverfolgen, weil wir schon an der Stelle ein Stück weit die Sorge haben, dass da die Weichen vielleicht falsch gestellt werden könnten. Da ist ja mal in einem ersten Versuch, nenne ich das mal so, bei diesem Gesetz etwas auf den Weg gebracht worden, was dann in die Richtung, klassische Ambulantisierung in niedergelassenen Praxen gegangen wäre und weg vom Krankenhaus. Das gilt es, glaube ich, schon auch sehr genau zu beobachten. Ich will mal dann auf die Krankenhausstrukturen zu sprechen kommen. Die große Krankenhausreform will da ja neben der Finanzierung eben auch die Krankenhausplanung in Angriff nehmen, will, ich nenne das jetzt mal so, für Ordnung oder für mehr Ordnung sorgen, dort, wo hochkomplexe Leistungen erbracht werden sollen, mehr Konzentration stattfinden und die Verhältnisse und die Zusammenarbeit der Krankenhäuser in Regionen soll sich ein Stück weit dann auch verändern. Wenn Sie jetzt so auf die Regionen schauen, vielleicht auf das Land Rheinland-Pfalz oder die Rheinpfalz, wo Sie herkommen, würden Sie sagen, wir haben eine so ungeordnete Situation, wie das so manchmal zumindest suggeriert wird in der öffentlichen Debatte. Wir kennen ja diese Sprüche, ich sag mal so, jeder macht alles und so etwas. Haben wir wirklich so eine ungeordnete Struktur in der Krankenhauslandschaft, dass man da ganz tiefgreifend eingreifen muss und jetzt ganz viel neu ordnen muss? Ist das Ihr Eindruck, aus soweit Sie Ihre Regionen kennen?
Also ich denke, wir haben eine gute Versorgungsstruktur, gerade auch in Rheinland-Pfalz. Wir haben ein gut zugängliches Krankenhauswesen, stationäres Angebot. Aber ich bin schon auch der Ansicht, wir könnten Doppelstrukturen, die haben an anderen, an manchen Stellen. Wir haben einfach in kurzen Abständen zueinander, manchmal in mittelgroßen Städten, Doppelvorhaltungen in den Krankenhäusern. Die haben wir. Auch in den Großstädten zum Teil Doppelvorhaltung, wo ich mich immer frage, muss das von beiden angeboten werden? Könnten wir da nicht Absprachen treffen? Wir haben jetzt gerade in der Stadt, wo ich war, da gab es jetzt kürzlich eine gute Absprache zwischen zwei Krankenhäusern, was einen bestimmten Bereich angeht. Ja. Und das habe ich sehr positiv auch kommentiert. Das ist einfach der richtige Weg. Krankenhäuser sollten sich mehr kooperativ absprechen, weil die Idee zu sagen, wir brauchen den Wettbewerb unter den Krankenhäusern, aber nicht bitte den Wettbewerb, in dem aufwendige Doppelstrukturen finanziert werden. Das schaffen wir gar nicht mehr, personell nicht, finanziell nicht, sondern es ist viel besser, kooperativ sich abzusprechen. Und dann bin ich immer, ich habe jetzt jetzt über 25 Jahre Qualitätssicherung gemacht im Schlaganfallbereich und ich wundere mich, dass es in vielen anderen Bereichen noch nicht so viel Qualitätssicherung gibt, auch in der Neurologie im Übrigen, im Schlaganfallbereich eigentlich der Frontrunner immer gewesen. Also Wettbewerb soll es geben, aber um die bestmögliche Qualität und die muss ich halt auch messen und dann eine gewisse Transparenz auch schaffen für die Qualität. Aber nicht Wettbewerb im Sinne von möglichst viele Patienten anlocken und Doppelstrukturen vorhalten auf kleinem Raum. Also ich glaube, wir haben schon Handlungsbedarf, ja.
Ja, also will da nochmal nachfragen. Manches, Sie haben eben davon gesprochen, dass Sie in einer Region jetzt erlebt haben, dass es da sozusagen aus sich heraus Absprachen gab, Doppelstrukturen abzubauen, sich besser zu koordinieren, was die Leistungserbringung angeht. Meine Wahrnehmung ist ähnlich, dass sozusagen die Macht des Faktischen, nämlich die Personalknappheit, gerade bei Fachkräften, die bei ganz bestimmten Behandlungen erforderlich sind. Bleiben wir mal beim Thema Neurologie, Schlaganfall, Thrombektomien, wo Sie Neuroradiologen brauchen. Die sind ja nicht mehr, waren wahrscheinlich nie beliebig verfügbar. Und insofern ist es nicht so, dass wir jetzt ohnehin auf eine Situation hinlaufen, wo diese Doppelstrukturen sich weitgehend zumindest normalisieren und anpassen, wegfallen durch diese Situation und trauen Sie den Ländern in der Perspektive zu, wenn dieses Leistungsgruppensystem kommt, was ja dann etwas differenzierter die Krankenhausplanung macht, dass man dann in der Lage ist, diese Doppelstrukturen, soweit sie nicht von sich aus sich auflösen, dann durch Länderplanung aufzulösen? Halten Sie die Länder für fähig, das zu tun? Manche zweifeln ja an der Krankenhausplanung der Bundesländer. Mein Kollege von den Krankenkassen, Herr Lieber, sagt immer, Krankenhausplanung der Länder sei fake, sei ein Fake News. Würden Sie so weit gehen?
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Ich traue den Ländern viel zu, aber ich muss auch sagen, die Länder haben sich zu lange auf dem Bestehenden ausgeruht. Aber sie könnten besser. Ja? Also ich bin einfach überzeugt, dass die Länder in diese Rolle hineinwachsen. Ich meine, die Debatte im Moment, die da lautet, die Länder werden ihrer genuinen Aufgabe Landeskrankenhausplanung durch die Reform des enthoben, ist ja gerade falsch. Eigentlich, sie werden angestoßen, jetzt wieder intensiver zu planen. Nach einem bestimmten Regelwerk, das bundesweit gelten soll, mit Öffnungen, mit Ausnahmetatbeständen, ganz bestimmt sind die erforderlich. Aber die Länder sind jetzt viel mehr gefordert. Und es ist einfach tatsächlich so, dass wir einen Schub brauchen. Wir können das nicht einfach nur der Not gehorchend machen. Das heißt, sagen, ja, dort, wo Fachkräftemangel ist, dort werden die Krankenhäuser sich schon absprechen. Das tun die zum Teil aus unterschiedlichen Motiven, ja, aber viel zu langsam. Und bisher hat einfach das Prinzip doch gegolten, jeder soll sich am Markt in Anführungszeichen möglichst bewähren können und soll jetzt nicht restriktiv auf bestimmte Leistungsbereiche alleine sich beschränken, sondern wenn da Versorgungsmöglichkeiten sind, sollen Krankenhäuser auch aktiv werden können. Mhm. Und das ist eben nicht der gute Weg auf die Dauer. Und ich glaube, die Länder, die müssen etwas stärker eingreifen. Sie haben es ja immer wieder versucht. Ich weiß auch, wie schwierig das ist mit der mit den Bestandsrechten eben auch der Krankenhäuser. Wir brauchen jetzt mehr Planungskompetenz der Länder wieder. Mhm. Unbedingt.
Wie ist Ihre Erwartung mit Blick auf den 29. Juni? Am 29. Juni sollen ja die Bund-Länder-Gespräche ihren vorläufigen Höhepunkt und ihren Abschluss finden. Dort ist nach jetzigem Zeitplan das letzte Treffen anberaumt, vor der Sommerpause dann. Und dann soll ja die Gesetzgebung beginnen. Wie ist Ihre Erwartung? Können wir davon ausgehen, dass wir am 29. Juni aus dieser Bund-Länder-Runde Eckpunkte haben, wo man sagen kann, die sind so konkret, daraus kann man tatsächlich jetzt ein umfassendes Gesetz formulieren, was sich um diese Themen Krankenhausfinanzierung und Krankenhausplanung dreht? Ist das realistisch?
Es ist ein schwieriger Prozess, aber ich bin optimistisch, dass das gelingt und dass der Zeitplan auch zu halten ist und dass wir vor der Sommerpause Eckpunkte haben werden, damit dann das BMG über die Sommerferien hinweg einen Referentenentwurf machen kann. Ja, ich hoffe das. Ich denke, ich sehe auch, dass das BMG jetzt auch auf Länder zugegangen ist. Ich bin jetzt mal gespannt, wie morgen dann auch das Rechtsgutachten der drei Bundesländer ausfallen wird. Aber das ist vielleicht auch ja, nicht ganz so entscheidend, aber ich denke zum Beispiel, gerade in Frage der Zahl der Leistungsbereiche ist Herr Lauterbach jetzt zum Beispiel auf Nordrhein-Westfalen zugegangen. Und ich bin jetzt gespannt mal, was Ende April zunächst mal auf den Tisch kommt mit dem dann neuen Vorschlag aus dem BMG. Mhm. Und der wird ja dann schon die Richtung weisen und da wird man schon besser abschätzen können, ob dann die Zeit reicht. Dann haben wir noch 2 Monate Zeit. Wenig Zeit für so eine komplexe Reform, muss man wirklich sagen. Ja. Ich muss einfach auch sagen, die Reform hätte man viel einfacher in den 10er-Jahren gemacht, wo auch die finanzielle Situation da war. Die Erwartung hatte ich damals auch schon, dass da mal was kommt früher. War jetzt nicht so, wir machen jetzt in der haushaltspolitisch auch viel schwierigeren Situationen die Reform. Wir müssen sie machen, wir haben keine Zeit mehr. Und deswegen, ich glaube, alle 16 Bundesländer und der Bund wissen, wir haben nicht viel Zeit. Mhm. Die Probleme, die Sie am Anfang unserer Diskussion skizziert haben, drängen uns sehr und wir müssen bis Jahresende ein Gesetz auf den Weg haben, weil das wird ja nicht von heute auf morgen wirksam werden, wir haben eine Übergangsphase, das wird sich ja immer erst noch langsam erst auswirken können. Ja.
Kommen wir zur Finanzierung, auch das Stichwort ist ja schon das ein oder andere Mal in unserem Gespräch gefallen. Das ist ja der zweite große Bereich auch des Reformansatzes. Die Finanzierung soll verändert werden. Herr Lauterbach spricht hin und wieder mal von der Überwindung der DRGs. Das ist nicht ernsthaft zu erwarten, dass die DRGs wegfallen. Sie werden wohl ein Stück weit modifiziert. Sie werden in ihrem Volumen wahrscheinlich ein Stück reduziert. Dafür soll Vorhaltefinanzierung dann als dritte Säule, kann man sagen, neben der Pflegefinanzierung in das Finanzierungssystem kommen, was ja dann auch ein Stück weit diese direkte Leistungsabhängigkeit oder sehr starke Leistungsabhängigkeit der Krankenhäuser, oftmals ja auch mit Hamsterrad-Effekt beschrieben und so weiter, reduzieren soll. Mal positiv gedacht, die Damen und Herren dieser Bund-Länder-Arbeitsgruppe schaffen das und bringen dort einen klugen Vorschlag, wie man das dann tatsächlich macht, bis Juni auf den Tisch. Wann ist der Zeitpunkt gekommen, wenn wir über Geld reden? Oder glauben Sie, dass man mit den vorhandenen Finanzmitteln durch die Umverteilung, die ja dann da passieren soll, die Probleme, die heute in den Krankenhäusern bestehen, die Finanzierungsprobleme lösen kann? Oder wann reden wir über die Frage eines Inflationsausgleichs? Wann reden wir über die Frage der fehlenden Investitionsmittel? Wann ist der Zeitpunkt gekommen aus Ihrer Sicht?
Also zunächst einmal ist die Betriebskostenfinanzierung, da denke ich, ist es realistisch zu sagen, die kriegen wir neutral hin. Das denke ich schon, denn wir nehmen jetzt einen bestimmten Teil eben aus den DRGs raus und finanzieren dadurch Vorhaltekosten. Aber Sie haben natürlich recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass im ganzen Bereich der Investitionskosten, also einer der Hauptgründe für die schlechte finanzielle Situation der Krankenhäuser ist, dass wir nur etwa 50% der erforderlichen Investitionen in den letzten Jahren von den Ländern bekommen haben für die Krankenhäuser. Da müssen wir drüber reden, absolut. Ja, der Zustand kann so nicht bleiben. Und wir wollen ja, das ist ja die ganz klare Botschaft, diese Krankenhausreform soll ja kein Schließungsprogramm sein. Abreißen wäre jetzt kostengünstig schließen, das ist aber nicht der Weg. Wir wollen transformieren, das heißt, es wird Zusammenlegungen geben müssen, es wird Umbauten zu einer Level-1-E-Kliniken geben müssen und das geht alles nicht finanzneutral. Das kann ja gar nicht sein, das weiß man und darüber wird man im Laufe dieses Jahres jetzt auch reden müssen. Einen genauen Zeitpunkt kann ich Ihnen nicht sagen. Es gab ja schon mal Ansätze, darüber zu reden und die muss man wieder aufgreifen unbedingt, ja. Und da muss man sich drüber einigen. Die Länder werden mehr tun müssen als bisher, das denke ich schon. Also wenn man jetzt einfach feststellen muss, die haben bisher 50% der erforderlichen Investitionen getätigt, dann kann es nicht dabei bleiben, wenn jetzt zusätzliche Anforderungen der Transformation noch dazukommen. Und dann haben wir noch das ganz große Thema Klimawandel. Wir müssen auch ein klimaneutrales Krankenhauswesen und Gesundheitswesen hinbekommen. Also das sind viele, viele Anforderungen. Da kann es nicht sein, dass die Investitionsfinanzierung bleibt, wo sie jetzt im Moment ist. Und dann wird man sehen, was der Bund dazu tun kann angesichts der momentanen Haushaltslage.
Ich komme nochmal auf die Betriebskostenfinanzierung zurück. Sie haben gesagt, nach Ihren Vorstellungen kann das neutral gestaltet werden. Das heißt, durch Umverteilung innerhalb des Finanzierungssystems weg von den DRGs in die Vorhaltefinanzierung kann man das dann so machen, dass am Ende die Finanzierung stimmt, so habe ich Sie verstanden. Ja. Was sagen Sie den Krankenhäusern, die heute tief in den roten Zahlen sind und die angesichts des Auseinanderklaffens der Kostenentwicklung, Inflationsentwicklung und der ja deutlich dahinter zurückbleibenden Erlösentwicklung diese Perspektive nicht so erkennen und die Frage stellen, ja, was nutzt mich eine Umverteilung des Geldes, was ich schon habe? Wie komme ich damit auf schwarze Zahlen, Herr Grau? Wie schaffe ich das? Und wenn ich dann sage, naja gut, dann wird ja auch zwischen den Krankenhäusern irgendwie umverteilt. Wer verliert denn dann und wer gewinnt? Also wie soll man das hinbekommen ohne zusätzliches Geld?
Ja, die Aussage vorhin bezog sich jetzt mal einfach auf diese Arithmetik, dass ich zunächst mal bestimmte Prozentsätze aus den Fallpauschalen herausnehme und anders vergüte. Ja. Jetzt haben Sie natürlich völlig recht und deswegen war auch vorher meine Anmerkung, wir hätten die Reform viel einfacher in den 10er Jahren gemacht mit Überschüssen auch in der GKV. Das sind jetzt sehr viel schwierigere Rahmenbedingungen, sowohl in der GKV-Finanzierung als auch in der Haushaltslage, aber es ist, wie es ist. Da nutzt es gar nichts groß zu lamentieren. Also ganz klar, wir haben eben ein Sonderproblem im Moment. Wir haben jetzt nach der Corona-Pandemie und über die vor allem die Energiepreiskrise, die Inflation, ein Sonderproblem. Wir können die Landesbasisfallwerte nicht schnell genug anpassen und dadurch kommen aus ganz anderen Gründen jetzt die Krankenhäuser im Moment in zusätzliche Not. Und die zusätzliche Not, die ist jetzt eine Sondersituation, die müssen wir auch durch besondere Maßnahmen dann lindern. Und ein Weg ist ja, sind jetzt diese 2,5 Millionen, die ja jetzt zusätzlich an die Krankenhäuser fließen sollen, aus diesen 4,5 Milliarden sind es, 2,5 Milliarden, die aus dem 4,5 Milliarden Topf zusätzlich fließen sollen. Das ist der richtige Weg, weil diese zusätzlichen indirekten und direkten Hilfen an die Krankenhäuser insgesamt von 6 Milliarden. Davon ist ja viel zu wenig an die Krankenhäuser bisher abgeflossen. Und das ist zum Beispiel ein Weg, eine Hilfe, die akute Finanzierungsnot zu lindern.
Die Politik muss sich aber darüber im Klaren sein, das ist anzuerkennen, jetzt diese Unterstützung im Zusammenhang mit den gestiegenen Energiepreisen, gar keine Frage. Das haben wir ja auch positiv, auch öffentlich angemerkt. Das sind Einmalzahlungen, die natürlich nicht ausreichen können, um die fortlaufende Kostenentwicklung, gerade was uns jetzt im Personalkostenbereich bevorsteht, wir rechnen ja alle damit, dass jetzt im öffentlichen Dienst die Personalkosten aber mal mindestens um 7% in diesem Jahr und dann nochmal um 5-7% im nächsten Jahr steigen. Das ist ja die Logik schon des Richterspruchs, der im Moment vorliegt. Und das ist ja alles nicht abgebildet in den Landesbasisfallwerten. Da helfen natürlich die 2,5 Milliarden, die als Einmalzahlungen jetzt fließen, gar nicht. Die gestiegenen Preise in der Medizintechnik und so, die werden ja auch nicht wieder fallen. Wir haben die Hoffnung, dass die überschießenden Energiepreise wieder ein Stück weit normalisiert werden. Sicher nicht vor der Zeit des Ukraine-Kriegs, das ist uns allen bewusst. Also insofern der Appell an dieser Stelle da aufmerksam zu sein und wirklich jetzt zu verfolgen. Wir werden im Juni den nächsten Krankenhaus-Benchmark-Report bekommen, der ja nicht von uns, sondern von Professor Ogurski und seinem Institut veröffentlicht wird, der immer aus den Unternehmensberichten und den Wirtschaftsprüfungsergebnissen herausliest, wo stehen die Krankenhäuser in ihren Jahresergebnissen. Und der wird wahrscheinlich dramatisch schlecht sein in diesem Jahr. Sie haben die Investitionen angesprochen. Und die Problematik, die damit verbunden ist, das ist ja auch ein Thema, was uns sozusagen im Personaleinsatz Probleme bereitet. Wir haben zum Teil Krankenhausstrukturen, wo Funktionsbereiche über mehrere Etagen verteilt sind, wo Digitalisierung fehlt. Wunderschönes Beispiel, das Thema Arzneimittelstellung, Verblisterung in den meisten Krankenhäusern sind abends, nachts die Pflegekräfte immer noch dabei, die Pillen in die Döschen abzufüllen, zu vereinzeln, um sie den Patienten zu stellen. Also da ist ganz viel zu tun, glaube ich, und da haben wir noch einiges vor uns. Ja, abschließend nochmal vielleicht zum Ende unseres Gesprächs so der Blick so ein bisschen nach vorne, vielleicht auch so ein gewisser persönlicher Blick. Jetzt sind die ersten anderthalb Jahre rum. Ich glaube, in einer Legislaturperiode wird man das Gesundheitswesen nicht reformiert haben. Wir gehen mal davon aus, dass Sie uns auch noch ein bisschen länger im Bundestag gerne erhalten bleiben wollen. Das ist wahrscheinlich zumindest mal der eigene Anspruch, oder?
Ja, also ich muss sagen, jetzt am Ende dieser Legislaturperiode erreiche ich das Renteneintrittsalter. Mhm. Aber ich muss schauen, wenn es die Gesundheit zulässt, mache ich gerne weiter. Und im Moment habe ich auch keinen Grund, davon nicht auszugehen. Mhm. Aber das ist jetzt eine Überlegung, die ich im Moment nicht anstelle. Aber ich habe ursprünglich, und das habe ich auch bei den Listenaufstellungen schon gesagt, ich plane das mal schon auf 2 Legislaturperioden. Das ist also auch bei mir in der Partei durchaus ja bekannt gewesen damals. Und insofern, da hat sich jetzt nichts dran geändert. Aber endgültig, das muss der Wähler entscheiden und das entscheidet natürlich auch die Partei mit der Listenausstellung, wird man sehen. Aber das jetzt im Moment, ich bin auf keinen Fall frustriert und sage, das mache ich nicht weiter, das nicht, sondern ich sehe die große Herausforderung, ja, absolut, und bin da gerne dabei.
Wir haben das ja am Anfang angesprochen, Sie sind ja jemand, der aus dem System wirklich kommt, der ja auch in der Region als Person und Akteur im System sehr bekannt ist. Merken Sie da von früheren Kolleginnen und Kollegen und Partnern, dass man an Sie dann auch höchstpersönlich Erwartungen adressiert? Herr Grau, setzen Sie sich mal für dies und jenes ein und ähnlich. Ist man da auch, wird man auch unmittelbar angesprochen dann als Abgeordneter von früheren Kolleginnen und Kollegen und Bekannten, sage ich jetzt mal, aus anderen Häusern oder aus der Szene insgesamt?
Ja, das ist durchaus so. Das ist gar nicht vielleicht so häufig, wie man das denkt. Aber ich glaube, die latente Erwartung ist auf jeden Fall immer da. Aber ich bin im Einzelfall auch schon natürlich angesprochen worden. Das ist ganz klar. Bin kontaktiert worden. Das hat's durchaus gegeben. Und was ich vor allem im Moment werde, ich werde im Grunde deutschlandweit eingeladen über die Abgeordneten, dann mit den Krankenhausdirektoren, mit den Landräten, mit den Oberbürgermeistern auch zu reden, die dann Träger sind von kommunalen Häusern. Das passiert wöchentlich, manchmal mehr als einmal die Woche, dass man da Schalten hat. Und ich besuche auch vor Ort Krankenhäuser durchaus und allein. Das hält mich dann schon immer ganz, ganz fit. Da gibt es ganz, ganz viele Kontaktaufnahmen. Also nicht nur in der Region, sondern durchaus Deutschland.
Und wahrscheinlich kriegt man ja auch immer wieder mal neue Eindrücke. Es ist ja bei weitem nicht so, dass man alles schon kennt, wahrscheinlich.
Nein. Mit Sicherheit, die Situation in den Bundesländern ist auch verschieden und ich freue mich da immer drauf, eben auch Dinge zu lernen. Absolut, ja. Auch zu sehen, was da schon für Lösungen zum Teil dann gefunden worden sind. Das ist zum Teil hochinteressant. Ja.
Ja, vielen lieben Dank, Herr Professor Grau. Vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant und wir bleiben in Verbindung und werden sicherlich noch häufiger die Gelegenheit haben, über diese Krankenhausreform und andere Gesundheitsreformen zu sprechen. Dankeschön.
Ich bedanke mich auch für das Gespräch.
Das war Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.